Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, hier in der Halle und verbunden über verschiedene Medien. Zwei mächtige Männer dieser Welt, die fast täglich Schlagzeilen produzieren und sich in letzter Zeit fast täglich öffentlich verbal zanken, ich sag's mal so, haben ihre schrille Auseinandersetzung dadurch getoppt, dass sie davon redeten, sie hätten auf ihrem Schreibtisch zwei geheimnisvolle Knöpfe, die griffbereit seien und die sie jederzeit drücken könnten. Jeder kann sich ausmalen, was mit diesem Knopfdruck gemeint ist. Das Ingangsetzen einer verheerenden Maschinerie der Zerstörung und der Gewaltausübung. Und der eine von beiden behauptete, er hätte sogar noch den größeren Knopf als der andere. Was ist davon zu halten? Unabhängig, ob das mit dem Knopf stimmt oder ob es ein Koffer ist oder was auch immer, allein schon die Vorstellung, dass es so einen Knopf gibt und dass er gedrückt werden könnte, bewirkt bei mir schon, dass es mir kalt über den Buckel hinunterläuft. Aber zur Aufheiterung, ich habe mir sagen lassen, der eine von beiden hätte tatsächlich so einen roten Knopf auf seinem Schreibtisch und seine Vorgänger hatten den auch schon, der diene allerdings zu friedlichen Zwecken. Wenn er gedrückt wird, dann kommt der Butler mit einem Glas Coca-Cola. Liebe Schwestern und Brüder, ganz ehrlich, vielleicht träumen auch wir manchmal von so einem Knopf. So ein Knopf ist ja was Bequemes, man braucht ihn nur drücken und es kommt etwas in Gang. Natürlich haben wir dabei die besten Absichten. Klar, so einen Knopfdruck für beste, wunderbare Ziele. Ein Knopfdruck, um etwas abzustellen, was schwierig ist, um schnell etwas zu verändern, um etwas zu bewegen, um Großes zu ermöglichen. So im Handumdrehen, einfach per Knopfdruck, das wäre schön. Per Knopfdruck alle Kriege dieser Welt beenden, für immer. Alles Unrecht, alles Leid beiseite schieben können. Alle Not lindern, allen Hunger stillen. Oder was bei mir ganz besonders brennt, bei euch denke ich auch, bei Ihnen auch, mit einem Knopfdruck alle Menschen mit der Freude des Evangeliums begeistern können. Allen eine persönliche, nachhaltige Begegnung mit Jesus Christus ermöglichen, sodass sie zu Jüngern werden. Jesus sagt ja am Ende des Matthäus-Evangeliums, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Was wäre das schön? Wenn wir schon von Knöpfen reden oder träumen, dann doch bitte schön mit den besten Absichten, oder? Besitzt Gott etwa auch so einen Knopf? Eins dürfte uns klar sein, und ihr habt das mit eurem Lobpreis die letzten Tage kundgetan, Gott hat die Macht zu tun, zu vollbringen, was er will. Und sein Wille ist gut, Liebe durch und durch. Und das zu lobpreisen. Danke dafür, dass ihr das getan habt auf diesem Meer, tagtäglich zu lobpreisen, dass Gott Macht hat, dass Gott groß ist, dass Gott die Liebe ist, das ist es, was uns aufbaut, was uns stärkt, was uns ermutigt, was uns lebendig macht. Und ich möchte euch ermutigen, lasst nicht nach, wenn ihr heute Mittag abreist, nach Hause geht und nach Hause fahrt, lobt Gott jeden Tag. Tut euch zusammen an euren Lebens- und Wirkungsorten, um Gott zu loben, seine Macht, seine Größe, seine Liebe zu preisen. Und ich sage euch, wer das täglich tut, der braucht keinen Knopf. Der braucht keinen Knopf. Der Traum vom Knopfdruck ist nämlich eine Illusion. In unserer Zeit ist diese Versuchung davon zu träumen größer denn je, weil wir täglich Knöpfe oder Tasten drücken und damit was bewegen, was verändern, was auslösen. Es ist eine Illusion. Die Illusion besteht darin, zu meinen, per Knopfdruck alles in den Griff zu bekommen, alle Macht der Welt zu haben und Dinge mühelos verändern und antreiben und bewegen zu können, handhaben zu können, also andere in den Griff zu bekommen und womöglich auch noch Gott in den Griff zu bekommen. Nein, wer Gott lobt, braucht keinen Knopf, weil er weiß, dass sich auch bei seiner Taufe der Himmel geöffnet hat und die Stimme innerlich zu hören war: Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich mag dich, ich liebe dich, ich nehme dich an. Du bist befreit zur Freiheit der Kinder Gottes. Diese Würde schenke ich dir. Er braucht keinen Knopf, sondern er wird anders handeln. So wie auch Gott keinen Knopf braucht und anders vorgeht. Wir feiern Taufe des Herrn. Ich habe es schon gesagt, es ist der Abschluss der Weihnachtszeit. Und wenn wir nochmal zurückschauen auf diese Weihnachtstage und die biblischen Texte Revue passieren lassen, dann werden wir feststellen, Gott arbeitet nicht per Knopfdruck. Nein, er baut auf etwas ganz anderes. Auf, ich sage es mal so im Bild, die Hebelwirkung seiner Liebe. Und die Liebe setzt den Hebel an der richtigen Stelle an, nämlich ganz unten. Ganz unten. Um unsere Freiheit, die er uns geschenkt hat, als kostbares Gut nicht zu beschneiden und um möglichst viel zu erreichen. Gott setzt den Hebel ganz unten an. Ich habe das letztes Jahr an dieser Stelle schon gesagt, weil ich da auch an Taufe des Herrn hier war. Er kommt herunter zu uns. Als kleines Kind in der Krippe von Bethlehem fängt er an, nicht von oben herab. Wächst auf in den bescheidenen Verhältnissen der Kinderstube zu Nazareth. Geht hinunter an den Unterlauf des Jordan, der heute 400 Meter unter dem Meeresspiegel liegt und vermutlich zu den tiefsten Punkten dieser Erde gehört. Sein Sinnbild, er geht runter, ganz hinein in unser Menschsein, ganz tief runter in unser Elend. Reiht sich ein in die Warteschlange derer, die sich einer Taufe, Johannes des Täufers, einer Taufe zur Vergebung der Sünden unterziehen wollen, obwohl er selber frei ist davon. Steigt hinein in das von Sündenschmutz beladene Jordanwasser, um anzudeuten, welche Taufe er später einmal auf sich nehmen wird. Gemeint ist sein Kreuz. Er steht unter diesem Kreuzesbalken, wird davon hineingedrückt in die Via Dolorosa mit der kompletten Sündenlast der Menschheit, die er auf sich nimmt. Mehr noch, Paulus sagt, Jesus wird zur Sünde für uns. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn Sünde trennt von Gott, was er dann in Gethsemane und am Kreuzesbalken aushalten musste. Diese dunkle Nacht, diesen Abgrund der totalen Gottferne, der Hölle, den hält er aus für uns. Er geht hinein in den Abgrund des Todes, so tief geht er herunter, um uns aus den größten Problemen, aus den größten Schwierigkeiten und Fesseln und Dunkelheiten zu lösen, rauszuholen, rauszuheben, aus der Macht des Bösen, aus Sünde und Schuld und aus dem Tod. Diese Hebelwirkung der Liebe, Schwestern und Brüder, holt uns raus in seine Höhe, in sein Niveau, in sein Leben der Auferstehung, in seinen Himmel und schenkt uns die Würde der Freiheit der Kinder Gottes, zu der wir befreit sind, erneut zurück. Das ist die gute Nachricht, das ist die frohe Botschaft, die alle Welt, alle Menschen hören sollen. und glauben sollen. Aber eben nicht per Knopfdruck, sondern, ich sag's mal so im Bild, durch die Hebelwirkung der Liebe Gottes. Erlaubt mir an dieser Stelle, meine Freude zum Ausdruck zu bringen über die 10 Thesen des Mission Manifests. Ich habe sie auch unterschrieben. Und erlaubt mir, 3 Stichworte aus diesen 10 Thesen herauszugreifen, wie ich Mission verstehe und wie ich sie in diesen 10 Thesen herausgelesen habe. Erstens, beten. Mission ohne Gebet funktioniert nicht. Mission muss immer getragen sein vom Gebet. Ja, im Mission Manifest steht drin, und das ist auch meine Erfahrung vom Fasten. Gebet und Fasten gehören zusammen. Nichts anfangen, nichts anpacken, ohne Gebete zu haben. Ich habe mir angewöhnt, vor allem, was ich tue und anpacke, zu beten. Natürlich am Beginn eines Tages, das erwartet man von einem Bischof. Vor einer Predigt, vor einem Vortrag, vor einer Sitzung. Das erwarten inzwischen die Leute, die mit mir Sitzungen haben, regelmäßig. Und wenn ich es mal vergesse, dann erinnern sie mich daran. Wir haben noch nicht gebetet. Wunderbar. Mit dem Herrn sprechen, wenn es Entscheidungen zu treffen gilt, wenn wir uns unsicher sind. Den Herrn Dank zu sagen, nach allem, was wir tun, auch nach dem, was vielleicht mühsam war und schwierig war und erfolglos war, in Anführungszeichen. Beten, eine Grundlage der Mission. Wer betet, der wird vor einer großen Versuchung bewahrt, nämlich der Versuchung des Knopfdrückens, der Illusion, ich habe alles im Griff, ich bin der Macher. Der wird bewahrt davor, dass nur Mache herauskommt, das Machwerk unserer Hände. Nein, seine Hände und das, was er tut, auf die kommt's an. Und wir dürfen ihm zur Hand gehen, Werkzeug sein, demütig, aber möglichst optimal und möglichst gut. Beten, das ist das Erste, was ich sagen möchte aus den 10 Thesen des Mission Manifests. Die zweite Vorgehensweise, dienen. Fußwaschung ist angesagt, nicht Kopfwaschen. Sich beugen. Sich beugen vor dem Herrn und sich hineinknien im Dienst am Nächsten, und zwar selbstlos, ohne Absichten. Den anderen in großer Liebe, in großer Wertschätzung, in großer Achtung, mit großem Respekt begegnen. Ja, anerkennen, dass er genauso wie ich die Freiheit der Kinder Gottes hat. Respektieren, was er sagt, was er denkt. Ich muss nicht alles für gut halten. Ich kann auch widersprechen. Ich kann diskutieren. Aber liebevoll, respektvoll, achtsam. Sich hineinknien, wenn es darum geht, anderen zur Hand zu gehen. Mutter Teresa sagte mal, ich sage es so sinngemäß, anfangs meinte ich, die Menschen bekehren zu müssen mit Worten. Und dann lernte ich, die Liebe bekehrt, wen sie will. Der selbstlose Dienst, liebevolle Dienst am Nächsten, der nicht fragt, was habe ich davon? Was kommt dabei heraus? Der nicht ständig darauf bedacht ist, sein eigenes Schärflein ins Trockene zu bringen, sondern der wie der gute Hirte sein Leben gibt für die Schafe. Dieser Dienst überzeugt, spricht an, ist ein beredtes Zeugnis für Gott, für den Herrn und für seine frohe Botschaft. Beten, dienen. Das Dritte ist natürlich reden. Und reden kann man trainieren. Reden kann man einüben. Und zum Reden gilt es, sich immer wieder neu zu ermutigen. Das Reden über den Glauben ist in unserem Land nicht mehr so selbstverständlich. Man geniert sich, Gott zur Sprache zu bringen, an Orten außerhalb der Pfarrheime, außerhalb der Kirchen, außerhalb religiöser Gruppierungen. Warum nicht im Wartezimmer des Arztes, im Zugabteil, im Supermarkt, an der Warteschlange zur Kasse und? Warum nicht über Gott und das Evangelium mit anderen ins Gespräch kommen? Auskunftsfähig werden, sich beschäftigen mit den Dingen des Glaubens, die man ein Stück weit auch wissen kann. Auskunftsfähig werden und eine Sprache einüben und trainieren, die verstanden wird, die von Herzen kommt, die authentisch ist, die zu einem passt, die den Nagel auf den Kopf trifft und überzeugt. Jedem Reden geht natürlich das Hören voraus, das Interesse am anderen Menschen. Das ist auch eine Form von Liebe, dass ich den anderen frage, wie geht's dir? Was beschäftigt dich? Was treibt dich um? Sich ehrlich interessieren und so in einen Dialog kommen. Und Dialog heißt immer, wir hören gemeinsam auf das, was Gott sagt und nähern uns ihm an und seiner Botschaft der Wahrheit. Beten, dienen, reden. Drei Stichworte, die ich aus dem Mission Manifest heraushöre und die ich uns allen mitgeben möchte, die wir dieses Statement unterschrieben haben und uns aufmachen, eben nicht von der Illusion des Knopfdrucks zu träumen, sondern wie Papst Franziskus, ich zitiere wörtlich aus Evangelium Gaudium, von einer missionarischen Entscheidung zu träumen, die fähig ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient. Die Reform der Strukturen, so Franziskus weiter, die für die pastorale Neuausrichtung erforderlich ist, kann nur in diesem Sinne verstanden werden, dafür zu sorgen, dass sie alle missionarischer werden, dass die gewöhnliche Seelsorge in allen Bereichen expansiver, offener ist, dass sie die in der Seelsorge Tätigen in eine ständige Haltung des Aufbruchs versetzt und so die positive Antwort all derer begünstigt, denen Jesus seine Freundschaft anbietet. Langer Satz, aber starke Worte. Ich träume von dieser missionarischen Entscheidung. Entscheiden wir uns gemeinsam dafür, tagtäglich anzupacken, im Gebet, im Dienst vor Gott und am Nächsten und indem wir unseren Mund öffnen und davon reden, wovon das Herz voll ist. Die Unterzeichnung. Die Unterzeichnung des Mission Manifests möge dazu beitragen, liebe Schwestern und Brüder, dass, ja, ich darf es mal so sagen, ein Ruck durch unsere Länder geht. Eine missionarische Umkehr unserer Seelsorge, unserer Pastoral. Und dass viele Menschen mit der Freude des Evangeliums, mit der Freude am Herrn in Berührung kommen und davon begeistert werden. Amen.